Herzlich willkommen in der Stadtreederei. Wir begrüßen Sie heute zur 31. Folge, die eine ganz besondere ist, denn Sie hören heute unsere erste Reportage, ein neues Format unseres Podcasts der Stadtreederei zum Thema Gemeinsam planen, bauen und leben, eine Reportage zum Steingau-Quartier. Christine, was ist denn das Ziel dieses neuen Formats und der Reportage, die wir heute bringen?
Ja, vielen Dank, Fee. Auch nochmal von meiner Seite willkommen bei unserem Reportage vor Ort, muss man ja sagen. Und wir waren total neugierig, mal zu hören, wie es sich in Kirchheim unter Teck in einem Stadtteil lebt, der unter Konzeptvergaben, ein ganz besonderes Verfahren, was wir nachher noch erläutern werden, wie es sich da eigentlich lebt.
Ja, du hast es jetzt gerade gesagt, Reportage vor Ort. Also wir waren ein paar Tage in Kirchheim unter Teck, haben auch Aufnahmen geführt im Außenraum, im Café, beim Café mit anderen Menschen. Von daher ist die Tonqualität ein bisschen anders als sonst, weil man natürlich auch Nebengeräusche dabei hat. Aber dadurch wird diese Reportage auch sehr lebendig. Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, Christine, wir sitzen jetzt hier im Steingau-Quartier. Warum sind wir denn eigentlich hier?
Wir haben ja von dem Institut für Städtebau und Wohnungswesen erfahren, dass eines ihrer bestlaufendsten Seminare, das zur Konzeptvergabe ist. Und da haben wir uns ja natürlich gefragt, Konzeptvergabe, wo findet das statt, wie findet das statt? Das ist eine besondere Wohnform. Am besten, wir gucken uns das mal an. Ein besonderes Merkmal von den Konzeptvergaben ist ja, dass das gemeinschaftliches Wohnen ist. Wie läuft denn das mit der Gemeinschaft? Insbesondere in der Vorbereitung, in der Planungsphase, beim Umziehen. Wie klappt das mit der Nachbarschaft? Und das waren die Gründe, warum wir jetzt hier nach Kirchheim unter Teck in das Steingau-Quartier gefahren sind.
Ja, und jetzt führen wir ja verschiedenste Interviews und versuchen da auch verschiedene Perspektiven einzufangen. Christine, wer sind denn unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner?
Naja, zuallererst mal Bewohnerinnen aus diesen Baugemeinschaften. Aber es sind ja nicht nur Baugemeinschaften, sondern hier gibt es auch ganz normale Einfamilienhäuser. Also auch diese Bewohnerinnen wollen wir hören. Und die Bauträger, die Architekten, die Projektsteuerer, also alles Akteure, die um solche Quartiersentwicklungen miteinander arbeiten müssen.
Genau, und ergänzend sprechen wir auch noch mit der Referentin und dem Referenten der Fortbildung. Also wir werden auch noch genauer hören, was eine Konzeptvergabe eigentlich ist und wie dieses Verfahren verläuft und was da alles so hintersteckt. Uns interessierte aber ganz insbesondere auch von den Menschen hier im Quartier zu erfahren, wie sie die Planungsprozesse und diese ganze Vorbereitung eigentlich erlebt haben. Vielleicht so ein paar Eckdaten, Christine. Was ist das hier eigentlich für ein Quartier?
Es hebt sich insofern hervor, als dass dieses Quartier mal nicht in einer Universitätsstadt oder in einer Großstadt gebaut wurde, sondern Kirchheim unter Teck ist eine Kleinstadt mit 40.000 Einwohnerinnen und das Gebiet ist eine ehemalige Industriebrache. Die ist ungefähr 3,5 Hektar groß. Hier sollen später mal 850 Menschen wohnen. Und klar wird geguckt, dass der Verkehr reduziert wird und viel Freifläche da ist. Und es liegt relativ nah zur Innenstadt von Kirchheim, also gefühlte 2 Minuten. Naja, und gebaut haben hier 16 Baugemeinschaften. Es gibt vereinzelt Einfamilienhäuser und bei den Gebäuden gab es dann so die Vorgabe, naja, nicht mehr als 3,5 Geschosse, aufgeteilt in 7 Baufelder. Wie lange hat das Ganze gedauert und wann hat es angefangen? Also es hat 2015 mit den ersten Sitzungen und Exkursionen des Gemeinderates und der Verwaltung angefangen und richtig los ging es dann 2018. Bis jetzt, 2024, wird es endlich fertig werden. Das sind mal so die groben Eckdaten.
Fee, wir gehen jetzt mal los ins Steingau-Quartier. Kannst du unseren Zuhörern kurz beschreiben, was du gerade siehst?
Ja, das kann ich machen. Also das Steingau-Quartier besteht ja aus 7 Baufeldern, die sich zukünftig dann um einen Quartiersplatz herum gruppieren werden, der noch im Werden ist. Von diesen Baufeldern sind manche fertiggestellt, manche schon bewohnt, teils aber auch noch Baustelle. Und wir starten jetzt vor unserem Hotel und wählen einen Weg, der sich so durch die verschiedenen Innenhöfe schlängelt und gehen dann anschließend auch nochmal an den Rändern vorbei, um zu gucken, wie sich das Steingau-Quartier in den Kontext einbettet.
Also ergänzen möchte ich dazu noch, wir hatten keine Gummistiefel an, weil ihr könnt euch vorstellen, die Straßen waren noch nicht alle fertig. Wir hatten aber die Pudelmütze auf, weil es nämlich verdammt frisch war. Wir waren im Februar da und deswegen können wir nicht ganz so viel darüber berichten, wie das Leben eigentlich in den Innenhöfen und auf den Straßen stattfindet. Aber wir haben zumindest schon mal einen Eindruck gewonnen.
Christine, wir stehen hier vor einem Eingang mit einer großen Glasfassade. Werkstatt steht da drauf. Es stehen bunte Stühle davor. Es hängen Fähnchen. Was mag das hier wohl für ein Raum sein?
Na, das scheint schon der erste Gemeinschaftsraum dieser Baugemeinschaft zu sein. Übrigens eine ganz tolle Architektur mit so tropfenförmigen Balkon. Und hier unten ist der Gemeinschaftsraum. Der nennt sich Werkstatt in der Werkstatt. Und da kann man wohl alles Mögliche stattfinden lassen. Vom Nähen über Basteln, über Malen. Scheint das sehr lebendig genutzt zu werden.
Und es gibt eine schöne Terrasse davor, eben bunte Stühle. Es gibt ein Regal, wo man Sachen schenken oder verschenken kann.
Und die Briefkastengalerie zeigt uns schon, dass es sehr bunt hier zugeht.
Gehen wir mal in den Hof hinters Gebäude.
Das machen wir. Also wir stehen jetzt im ersten Innenhof und der ist in der Mitte bestückt mit Kletterbäumen für die Kinder. Hier liegt das Spielzeug auch noch in so einem kleinen Sandkasten und jede Erdgeschossnutzung sieht man schon so seinen privat abgestückten Bereich. Bisschen durch Hecke und Blumen, Blumenkästen, der Grill steht da. Und es gibt aber auch an dem Rand immer so Sitzgelegenheiten, wo die Erwachsenen sich richtig treffen können. Das Tolle an diesem Innenhof finde ich, dass man einfach so durchgehen kann. Ja, also ich muss hier nicht wohnen, es gibt keine Zäune, sondern man kann einfach jetzt hier so eine Rundtour durch die Innenhöfe machen.
Man hört noch ein bisschen die Hauptstraße, finde ich so. Ne? Zwischen den Gebäuden kommt so ein bisschen immer so zoom, zoom vorbei. Und man sieht aber auch hier von den Hinterfassaden, die es ja eigentlich sind, die diesen Hof umgeben, dass es doch verschiedene Wohnformen sind. Aus unserem Blick zur Rechten sieht man eben die Rückseiten dieser Baugruppenhäuser, dieser Hausgemeinschaften, die da drin leben. Und zur Linken sind jetzt schon eher so klassische Mehrfamilienhäuser zu sehen.
Ja, hat bestimmt ein Projektentwickler gebaut und wird wohl vermietet. Und erwähnen müssen wir noch, dass zwei wirklich schicke Holzhäuser hier stehen.
Okay, dann gehen wir mal durch den Hof dieses Baufelds 2 und bewegen uns weiter Richtung Baufeld 4.
Gut.
Ja, eine Besonderheit in diesem Hof, jetzt wenn wir nochmal auf die Fassaden blicken, ist, dass wir hier wieder andere Wohnformen vorfinden. Also wieder ein bunter Mix aus rückwärtigen Fassaden, die sich hier um diesen wirklich schönen Hof herumgruppieren. Und wir sehen aber ein ganz schmales, fast so ein Townhouse dazwischen, Christine. Kannst du dazu ein bisschen berichten?
Ja, hier ist nämlich ein Einfamilienhaus, das auch 3,5 geschossig ist, mit großen Fensterfassaden, eine Treppe hoch zum Gemeinschaftsraum, also zum Küchenraum von dieser Familie, mit denen wir auch später ein Gespräch geführt haben. Und das Haus ist von der Architektur schon ziemlich ansprechend und ungewöhnlich und hat unter anderem auch den Hugo-Hering-Preis bekommen im letzten Jahr.
Ist ruhiger als vorhin, oder?
Tja, scheint Schule und Kindergarten zu sein. Also es ist ja auch noch ein bisschen frisch. Hier stehen diverse Trecker, also Kindertrecker, rum und die Schaukel ist leer. Es gibt eine schöne Holzbank, wie so eine Liege. Da könnte ich mir vorstellen, sitzen schon die ein oder andere Mutter mit ihrem Tee oder ihrer Zeitung und genießt hier den Hof. Der Hof in sich kommt einem weitläufig vor und die Architektur ist unglaublich vielfältig. Also von Rot-Weiß über Klinker mit dunklen Balkon, das sieht schon toll aus.
Wir stehen jetzt an der Baustelle vom Quartiersplatz und jetzt wird's wirklich laut.
Ja, was wir jetzt sehen, ist
alles andere als ein Quartiersplatz.
Umgefallene Bauzäune, Schutt, Pfützen, Baustellenfahrzeuge,
Asphaltplatten.
Also wir sind auf einem völlig unfertigen Quartiersplatz, der sich so länglich streckt. Da stehen jetzt mindestens 5, 6 große Baublöcke dran angrenzend. Also hier muss auf jeden Fall noch was entstehen, ne?
Da braucht man viel Fantasie, um zu sagen, das wird mal eine Quartiersmitte, wo die Leute sich treffen.
Was uns jetzt noch interessiert, abgesehen von dieser Innenrunde, die wir bislang gedreht haben, wir wollen jetzt auch noch mal die Ränder dieses Quartiers anschauen. Und eine Besonderheit ist ja hier schon auch neben der Funktion Wohnen und auch den Gemeinschaftsräumen, gibt es ja schon auch so Gewerberäume oder die Erdgeschossnutzungen sind teilweise unterschiedlich bespielt.
Ja, wir haben jetzt schon eine Kindertagesstätte gestreift. Dann haben wir hinter uns das Café mittendrin. Das ist ein inklusives Café und Bäckerei, die da betrieben wird. Wir haben mitgekriegt, dass es dann im Erdgeschoss auch schon so Physiopraxen gibt oder eine Zahnarztpraxis ist mit dabei. Aber viele Räume scheinen Gemeinschaftsräume zu sein, wo extra Küchen eingebaut wurden, dass man auch mal größere Feste feiern kann oder Hobbys ausführen kann in der Gruppe.
Naja, und das mündet natürlich in dem großen Komplex, wo auch unser Hotel ist, wo es einen Coworking-Raum gibt, wo es einen Tagungsraum gibt. Interessantes Konzept auf jeden Fall. Christine, jetzt stehen wir hier zwischen zwei Baufeldern an einer Ecke, wo ein gar nicht so kleiner türkischer Supermarkt ist, ein Streetfood-Stand. Was sehen wir hier noch?
Ja, gegenüberliegend ist ein riesiger Parkplatz, also sowohl frei als auch nochmal zum Reinfahren, richtige Parkhaus. Und hinten dran sind dann Großketten wie Edeka, Rossmann und Getränkemarkt. Also kurze Wege zum Nahversorgung, fußläufig ist auf jeden Fall gegeben.
Unser Rundgang ist jetzt beendet und wir sind jetzt ganz gespannt, was wir mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Partnerinnen hören, wie es hier in der Vergangenheit bei der Vorbereitung und bei der Planung des Steingau-Quartiers gelaufen ist.
Ja, und da starten wir mit zwei ausgewiesenen Fachleuten, und zwar mit Nathalie Schaller und Matthias Gütschow, die auch hier als ReferentInnen der Konzeptvergabefortbildung vor Ort sind.
Ja, guten Morgen, Nathalie Schaller und Matthias Gütschow, zwei Fachleute aus dem Bereich der Konzeptvergabeverfahren. Könnt ihr euch ganz kurz selber vorstellen? Nathalie, was macht ihr so?
Ja, ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Stadtbau München. Wir sind ein Unternehmen, das sich eigentlich mit der Gemeinwohlorientierung in Entwicklungen beschäftigt. Wohnprojekte, soziale Nachbarschaftsentwicklung, Mobilitätskonzepte, Quartiersmanagement, das sind unsere Themen.
In welcher Wohnform wohnst du selbst?
Ich wohne in einer Baugemeinschaft.
Und Matthias kommt aus Tübingen.
Genau, und ich habe mich ursprünglich mal mit Baugemeinschaften beschäftigt, erst als Architekt, dann als Projektsteuerer. Und inzwischen ist es so, dass ich dabei helfe, Baugemeinschaften, Wohnprojekte anderswo zu etablieren und dabei praktisch sehr viel Konzeptvergabeverfahren umsetze. Und ich selber wohne mit Familie auch in der Baugemeinschaft.
Vorbildlich. Christine, jetzt hören wir so häufig das Wort Konzeptvergabe, Konzeptvergabeverfahren. Was heißt das eigentlich?
Ja, das klingt ziemlich kompliziert, ist es aber für die, die in der Planung so ein bisschen unterwegs sind, gar nicht. Also es geht erstmal darum, und das ist mit das Wichtigste, dass die Grundstücke im Besitz der Stadt sind. Und die Stadt diese Grundstücke nur vergibt an Leute, die mit einer besonders guten Idee kommen. Also die ein Ziel haben, sei es ein Schönstädtebau oder was für die Quartiersgemeinschaft beitragen, günstigen Wohnraum schaffen, Gemeinschaftsräume. Daran wird das gekoppelt. Sprich, es geht nicht darum, dass der, der am meisten bietet, das Grundstück bekommt, sondern der mit der besten Idee. Ein Wettbewerb der Ideen. Naja, und bei Wettbewerben ist das halt so, da gibt's auch eine Jury, die hinterher entscheidet, an wen diese Grundstücke eigentlich vergeben werden. Das wird dann später alles festgelegt in einem städtebaulichen Vertrag. Und so kommt es, dass Quartiere, die unter Konzeptvergaben entstanden sind, sehr individuell, sehr lebendig und vielfältig wirken.
Ja, und bei der Konzeptvergabe können sich ganz unterschiedliche Menschen bewerben. Also das können Projektentwickler sein, Bauträger sein, das können aber auch Baugruppen sein, wo sich Menschen gefunden haben, um gemeinsam zu entwickeln. Das können Privatleute sein. Und wie solche Bewerbungen aussehen, da sprechen wir auch gleich noch im Interview dazu.
Jetzt ist ja Tübingen sozusagen die Mutter der Konzeptvergabeverfahren. Und das hat ja irgendwann vor 20 Jahren schon stattgefunden in Tübingen. Matthias, siehst du irgendwie eine Entwicklung bei den Konzeptvergaben? Also wird es normaler? Hat sich da was verändert? Sind die schneller? Können die besser von euch etwas kopieren und lernen? Wie beobachtest du die Szene so bei den Konzeptvergabeverfahren?
Ja, es sind sogar eher 25 Jahre inzwischen in Tübingen. Es hat sich also schon maßgeblich geändert. Also es gibt eine typische Entwicklung, da fingen die Konzeptvergaben sehr, sehr einfach an. Und es gab noch genug Grundstücke in der Südstadtentwicklung, Irgendwann war es aber so, dass die Bewerber immer bessere Ideen hatten, die Grundstücke knapper wurden und eigentlich das, was die Akteure leisten konnten, immer größer wurde. Also es war ein Wettbewerb der Ideen, der eine gewaltige Innovation vorangetrieben hat und eigentlich so auch nie vorgesehen war. Da waren im Grunde alle überrascht, was auch zivilgesellschaftliche Akteure sicher mit professioneller Hilfe immer auch leisten können. Ein Beispiel ist das erste Nullenergie, also mehrgeschossige Wohnhaus, ist vor gut 15 Jahren fertig geworden in Tübingen. Und das war nicht irgendwie ein Projekt von professionellen Leuten initiiert. Das war eine Baugemeinschaft, die hat sich zum Ziel gesetzt, wir wollen das ausprobieren, ob das geht, nicht um jeden Preis. Die haben sich ein Kostenlimit gesetzt und haben das dann geschafft. Ja, Tübingen war dann eine Zeit lang so, dass wir immer gehört haben, das, was bei euch in Tübingen funktioniert, das funktioniert bei uns nicht, wir sind keine Unistadt und so weiter. Und da ist eigentlich so der Durchbruch hier in Kirchheim gelungen, wo man gesagt hat, wir probieren das jetzt einfach mal, wir machen das. Die Stadt Kirchheim hat auch viel getan, was die rechtliche Begleitung betrifft, und damit ist es eigentlich zu einer kopierbaren Blaupause geworden.
Dann fragen wir doch einmal, wie es einem Bauträger in den Konzeptvergaben für das Steingau-Quartier ergangen ist. Ich spreche jetzt mit Herrn Hans-Peter Birkenmeier. Er ist ortsansässiger Bauträger, ein langjähriges Familienunternehmen und ist seit 6 Jahren im Gemeinderat, von Hause aus Bauingenieur. Und er erzählt uns jetzt, wie es ihm ergangen ist im Steingau-Quartier. Sie sind Gemeinderatsmitglied der Freien Wähler.
Freien Wähler.
Wie lange schon?
6,5 Jahre.
6,5 Jahre.
Also wir haben 3 Projekte hier im Quartier, 2 richtig große Projekte und ein kleineres Projekt. Und das ganz große, glaube ich, ist ein normales Wohn- und Geschäftshaus, oder das braucht man gar nicht so groß erwähnen. Aber die anderen 2 sind erwähnenswert. Wir sind als Ankernutzer im Baufeld 4 tätig gewesen und haben dort die große Tiefgarage und Koordinierung, Innenhof und so gemacht. Und in diesem Baufeld 4 haben wir ein normales Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen errichtet und ein Mehrfamilienhaus mit Sozialmietwohnungen errichtet. Und in diesem Baufeld 4 hatten wir Kontakt natürlich mit allen anderen beteiligten Bauträgern, Privatinvestoren, Einfamilienhaus, Bauherren und 4 Baugemeinschaften. Das war für uns zum ersten Mal, dass wir intensiv mit Baugemeinschaften gearbeitet haben. Und die Erfahrung ist ganz überwiegend positiv. Also 3 von 4 Baugemeinschaften, da hat man auch heute noch ein tolles Verhältnis.
Herr Birkenmeier, wie war das für Sie, sich auf dieses möglicherweise ungewöhnliche Verfahren einzulassen?
Im Jahr 2019, also da sind wir unglaublich geschwommen im Unternehmen, wenn wir das zum ersten Mal gemacht haben. Und wie geht es? Also rechtlich, Grundlage Urkunde, Grundlage Vereinbarung, wirtschaftlich, also dass das für alle Beteiligten funktioniert, und dann auch mit der ganzen bautechnischen Abwicklung, wer macht wann was, das war ausgesprochen herausfordernd und dauert natürlich auch länger, als wenn jeder für sich selber baut. Auf der anderen Seite, wenn man es denn mal gemacht hat, also wir würden es uns jetzt zutrauen, wieder zu machen. Im Moment machen wir es in Nürtingen aus wirtschaftlichen Gründen nicht, weil es momentan sehr, sehr schwierig ist. Aber wenn man es mal gemacht hat, als Ankernutzer tätig zu sein, beim zweiten Mal geht es viel, viel, viel einfacher.
Okay. Mutig, dass Sie es gemacht haben, also dass Sie gesagt haben, ich stelle mich mal der Herausforderung.
Es hängt natürlich auch damit zusammen, das hat die Stadt Kirchheim, finde ich, 2015, 2016 sehr gut gemacht, da war ich noch nicht im Gemeinderat.
Herr Birkenmeier, wie ist denn das Ganze überhaupt ins Rollen gekommen? Also wie fing das für Sie an, dass Sie aktiv sich bei der Konzeptvergabe beworben haben?
Da hat die Stadt alle Akteure, die es hier in der Stadt Kirchheim gibt, eingeladen, nach Tübingen zu kommen und jetzt nicht nur diese französisches Viertel,
alte Weberei.
Weberei, nicht nur diese Gebiete sich anzusehen, sondern auch mit dem Herrn Sönke haben wir uns getroffen, mit einem Notar haben wir uns getroffen, mit einem Banker haben wir uns getroffen. Also wie denn das alles geht mit Finanzierung, mit Teilungserklärungen. Also wie geht sowas? Und dieser Ausflug nach Tübingen, ich glaube Sommer 2015, herrliches Wetter war, da waren viele Gemeinderäte, Bauträger, die Stadtverwaltung, Unternehmer, Bauunternehmer. Da waren viele dabei und das war, glaube ich, der entscheidende Akt, weil davor war es im Gemeinderat sehr umstritten, soll man das wirklich so machen, so kompliziert. Und mit dieser Aktion in Tübingen, und da sind wir danach dann noch auf ein Bier und zusammengesessen, hat es so eine Begeisterung irgendwie ausgelöst.
Ja, und jetzt haben wir viel zu dieser Phase Null gehört, zu der Initiierung, zu diesen vorbereitenden Prozessen, die dahinter stecken. Jetzt wollen wir doch mal erfahren, was bleibt denn von dieser Besonderheit, von diesem besonderen Reiz und wie setzt sich dieser Gedanke an ein lebendig gemeinsam geplantes und gebautes Quartier dann auch vor Ort eigentlich fort?
Was ist denn aus deiner Sicht, Nathalie, das Besondere hier? Ich finde, das Besondere ist hier, dass man spürt, dass die Stadtverwaltung und die Politik mittlerweile komplett hinter diesem Projekt stehen und dass man von Anfang an dran gedacht hat, sowohl in der Planung als auch in der Ausrichtung des Verfahrens, wie dieses spätere Leben hier sein soll, wie die Räume sein sollen, wie die Menschen sich hier begegnen, wie eine lebendige Mischung aussehen kann, ohne extreme Vorgaben zu machen, sondern eben durch Freiheiten und durch die Gestaltung von Bebauungsplänen und Verfahrensstufen und Ausrichtung hier Möglichkeitsräume auch zu lassen. Und das ist sehr, sehr gut gelungen und das passt sehr gut zusammen, also die Planung und das Verfahren. Denn in der Regel ist es so, es gibt eine Planung und dann wird das Verfahren aufgesetzt und da sind viele Chancen, die man sich vertut, wenn man das nicht zusammendenkt.
Jetzt haben wir gestern in eurer Fortbildung ja gesehen, dass auch die Verwaltung ziemlichen Aufwand aber betreiben muss in der Vorbereitung und in dem Verfahrensprozess. Warum lohnt sich das für die Verwaltung, diesen etwas arbeitsintensiveren Weg zu gehen?
Naja, das Ergebnis, das man hier ja auch in Kirchheim sehen kann, das sind einfach Quartiere, die man so nicht bekommt, wenn man sie fertig entwickeln lässt, also wenn sie aus einer Hand entwickelt werden oder wenn eben kein Fokus auf einen Mehrwert für diese Quartiersnachbarschaft oder für auch die Stadtgesellschaft oder den Ort gelegt wird, dann sind diese Immobilien, würde ich mal sagen, leere Immobilien und keine lebendigen Immobilienprojekte. Und das macht es aus. Und jede Kommune, in die wir bisher gegangen sind, die stöhnen erstmal unter dem Aufwand. Das ist ein riesengroßer Aufwand, aber letztendlich begeistern die Ergebnisse überall. Und überall, wo erfolgreich solche Verfahren durchgeführt werden konnten, oder sie werden erfolgreich durchgeführt, da ist es auch so, dass es wiederholt wird. Ja, also dass der Wert dieses Prozesses sehr gesehen wird. Also der große Vorteil, den sehe ich auch darin, dass die Bürgerschaft mitgenommen wird. Die große Chance des Konzeptvergabeverfahrens ist, dass die Bürgerschaft beteiligt wird, dass sie selber zu Akteuren in der Stadtentwicklung wird, ihre eigenen Lebensräume mitgestalten kann und somit auch für Transparenz und für Akzeptanz gesorgt wird. Also hier eine große Begeisterung ja auch der Bewohnerschaft für ihr Quartier ist. Und die Leute, die eben dann ihr Quartier mitgestalten, die engagieren sich auch für ihr Wohnumfeld und ihre Nachbarschaft. Also man erreicht mit so einem Verfahren sehr, sehr viel mehr, wie nur ein tolles Quartier zu generieren.
Herr Birkenmeier, können Sie uns denn noch erklären, welche Chancen und Besonderheiten jetzt diese Wohnform eigentlich bringen, sowohl für die Bewohnerin als auch für den Stadtteil?
Wenn man die 7 Quartiere, die 7 Baufelder des Steingartquartiers, 7 Bauträgern gibt, um dort schnell guten Wohnraum zu errichten, dann wäre das bestimmt 1-2 Jahre schneller gegangen, als jetzt mit dieser ganzen Konzeptvergabe, Ankernutzer und so. Stimmt, bestimmt. Auf der anderen Seite, also das, was an Qualität hier entstanden ist, mit Fassadebegrünungen, mit Sozialwohnungen, mit Wohngruppe für Behinderte, mit tolle Ökohäuser und so weiter, Holzhäuser, ist jetzt nie im Leben auch nur annähernd erreicht, die Bauträger das alles gebaut hätten. Und für mich war die Zusammenarbeit mit den Baugemeinschaften eine ganz klare Bereicherung. Das Verhältnis zwischen uns als Bauträger und Kunden. Da ist oft bei der Abnahme der Wohnung und bei der Abnahme Gemeinschaftseigentum gibt es Konflikte, die schwierig lösbar sind. Also irgendwas konnte halt nicht genauso realisiert werden, wie es in den Plänen oder in der Baubeschreibung drin ist. Und da jetzt einen Kompromiss zu finden, dass beide, also wir wirtschaftlich das realisieren können und der Erwerber zufrieden ist. Bei den Baugemeinschaften habe ich, weil die in der ganzen Planung projektieren mit Architekt, Projektsteuerer und so mit dabei sind, habe ich ein Mehr an Kompromissbereitschaft erlebt.
Fee, jetzt reden wir mal mit dem Vater des Steingau-Quartiers. Das ist der Planungsamtsleiter Gernot Pohl, von Hause aus Architekt, arbeitet schon seit vielen Jahren in der Verwaltung der Stadt Kirchheim-Teck und hat dort, aber auch in der Politik viel Überzeugungsarbeit geleistet und noch mehr Engagement bewiesen, diese Idee auch an die Bewohnerschaft von Kirchheim-Teck voranzubringen. Mittlerweile lebt er auch selbst in der Baugemeinschaft und jetzt hören wir mal, was er uns erzählt.
Inwiefern bedingt sich denn dann dein privates hier Wohnen und deine Arbeit und wie ist da deine Haltung zu dieser Wohnform?
Also sie bedingt sich natürlich insoweit, als dass die Idee, nicht ganz alleine zu wohnen, sondern in selbstgewählten Nachbarschaften, ist natürlich auch die Ursprungsidee für Steingau-Quartier geworden und beruht natürlich auf einem eigenen intrinsischen Bedürfnis, dass das eine gute und modern angemessene Lebensform ist.
Also das heißt, die Baugemeinschaften oder die Häuser, die Baufelder sind auch noch über das Baufeld hinaus vernetzt durch solche Treffen.
Ja. Ich denke auch, dass es der wesentliche Unterschied ist zwischen dem Bauträgerbauen und dem Baugruppenbauen. Der Bauträger baut für Menschen, die er noch nicht kennt. Er entwirft Grundrisse, von denen er annimmt, dass 85% der Zielgruppen mit diesen Grundrissen gut leben können. Deshalb ziehen dann auch immer ähnliche Menschen in diese Wohnung, die ähnlich anonym auch leben. Und ich meine, an meiner Wohnung sieht man, dass es ein spezieller Grundriss ist, den ein Bauträger so wahrscheinlich nicht wählen würde. Hier hatten wir die Möglichkeit, mit dem Architekten zusammen genau die Wohnung zu bauen, die wir wollten. Also hier gibt es gerade mal 2 Wohnungen, die identisch sind in diesem Haus.
Ja, was sagen denn unsere externen Fachleute dazu? Fragen wir nochmal Nathalie Schaller und Matthias Gütschow.
Wenn ich ernsthaft Stadtentwicklung machen will für die Bürger und Bürgerinnen, dann ist das eigentlich fast der einzige Weg, bedarfsgerechten Wohnraum zu produzieren. Wenn ich ein Grundstück zum Höchstpreisgebot verkaufe, wird derjenige immer Wohnraum realisieren, mit dem er hohe Rendite macht. Und genau das wird hier rausgenommen. Das heißt also, hier kann ich steuern, dass im Grunde auch Menschen unterkommen, die sonst Schwierigkeiten am Wohnungsmarkt haben.
2 weitere Vorteile würde ich noch sehen, nämlich, dass ich als Bewohner, der nicht in einem Einfamilienhaus, also das ist eine sehr, sehr gute Alternative zum Einfamilienhaus, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und Suffizienz, weil ich eben selber meinen Wohnraum gestalten kann und eben auch noch nachbarschaftlich wohnen kann. Und wenn ich nicht in einem Einfamilienhaus wohne, habe ich eigentlich keine Möglichkeit, auch nachhaltige Aspekte in meinen Wohnraum reinzubringen. Und auch so sind Konzeptvergabeverfahren und gemeinschaftliche Projekte eigentlich die einzige Chance auf ein nachhaltiges Leben fern vom Einfamilienhaus. Wobei man ja auch sagen muss, ob es überhaupt wirklich nachhaltig ist, in einem Einfamilienhaus zu wohnen. Ja. Das ist das eine. Und das andere, was der Gernot Pohl gestern gesagt hat, ist die lokale Ökonomie. Also die Unternehmen, die in solchen Projekten dann auch beschäftigt werden, lokale Handwerker und Betriebe, die damit auch gestärkt wird.
Ja. Ist die Konzeptvergabe und das Bauen in Gemeinschaften ein Zukunftsmodell, um das Einfamilienhaus abzulösen? Herr Pohl, wie sehen Sie das?
Die Rundlaufhütte ist in den 70er, 80er, 90er Jahren so oft gebaut worden, dass wir sie überhaupt gar nie mehr brauchen. Und die Rundlaufhütte erzeugt nach einer ersten anfänglichen Befriedigung eines materiellen Bedürfnisses doch auch ziemlich viel Verlust, nämlich Verlust an menschlichen Kompetenzen, Verlust der En-Passant-Kommunikation, Verlust des Aneinanderdenkens. Es bringt uns dazu, in unserem Gefürt zu denken.
Jetzt haben wir ja mitbekommen, dass die Projekte, die hier im Steingau-Quartier entstanden sind oder auch in Tübingen, ziemlich gute Rahmenbedingungen hatten, was die finanziellen Seiten anging. Also es gab Fördermittel, die Bauzinsen waren niedrig und die Baukosten waren niedrig. Da klappte das alles. Jetzt sind wir in anderen Zeiten.
Ist denn diese Wohnform angesichts der gestiegenen Baukosten und Zinsen überhaupt noch zu vermarkten? Matthias, was denkst du? Ist das was für die Zukunft?
Ich glaube ja. Ich glaube auch mehr als zuvor, weil es so ist, dass der wenige Wohnraum, der jetzt auch geschaffen wird, der sollte sinnvoll geschaffen werden und vor allem auch ja, sinnvoll belegt werden. Also das einzige Instrument, Wohnkosten zu sparen, also das einzig wirksame Instrument, so muss man das sagen, ist eine Flächenreduktion. Und wenn ich Flächenreduktion denke, dann heißt das natürlich auch, ich nenne es mal Ausweichflächen negativ, aber Gemeinschaftsflächen positiv, die das kompensieren. Und jetzt gerade die Flächenreduktion funktioniert in solchen Projekten mit Überlagerung von Nutzung innerhalb des Projektes, aber auch projektübergreifend innerhalb des Hofes oder quartiersübergreifend hervorragend.
Sophie, jetzt lass uns doch mal mit einem Bewohner-Ehepaar reden, das seit 3 Jahren hier im Quartier lebt und einfach mal hören, wie es ihnen so ergangen ist in der Vorbereitung und jetzt im Leben dort.
Ja, Frau Tangel-Langfeld, könnten Sie sich vielleicht zunächst kurz vorstellen?
Ich bin 66 Jahre alt, bin Moderatorin, auch ganz nett, und systemische Beraterin. Das ist auch unten bei uns im Haus. Wir haben ja ein gemeinsames Büro. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Luxhaus sind. Es gibt ein gemeinsames Büro, das wir angemietet haben.
Wir haben jetzt unten nur die Werkstatt gesehen.
Und da ist diese Teeküche und da dahinter ist ein Büro. Und das Büro ist quasi unsere Gewerbeeinheit. Und die sollte benutzt werden von einem Immobilienverwalter. Und der hat sich aber anders entschieden und jetzt haben wir sie quasi mehrere Parteien aus dem Haus und auch ein Nachbar haben sie angemietet und nutzen die jetzt als Beratungsbüro.
Wann sind Sie genau hier hingezogen?
27. Mai 2021.
Okay, fast 3 Jahre dann jetzt auch schon.
Ja. Genau.
Was hat Sie überzeugt, dann in die Baugruppe mitzugehen?
Die Argumente wurden unschlagbar. Also die Lage, die Idee, Eigentum zu haben, so eine Mietwohnung, die Idee, hier mit anderen zusammenzubauen, für mich der technische Reiz. Ich habe auch mal Natur und Technik für Lehramt studiert. In der Familienbildungsstätte kam das nicht zum Tragen und da habe ich mit großer Freude hier mitgebaut, dann neue Leute kennenzulernen. Und auch so ein spannendes Konzept hier. Wir kennen hier wirklich viele Leute inzwischen. Es gab eigentlich kein Argument dagegen. Wir haben jetzt 20 Quadratmeter weniger als vorher. Das fällt aber überhaupt nicht auf.
Ja, jetzt haben wir hier so viel über das gemeinschaftliche Leben gehört. Wenden wir uns dann nochmal den Fachleuten zu und fragen mal nach, wie diese Gemeinschaft eigentlich geplant werden kann.
Mehrere Kriterien der Baugemeinschaft, es ist ja diese Vielfalt, Gemeinschaft, Lebendigkeit. Kann die Gemeinschaft in der Vorbereitung, entsteht so eine Nachbarschaft, aber könnt ihr Planenden Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft auch so planen? Also vorgeben?
Nein, man kann das nicht vorgeben. Letztendlich finden sich schon Menschen zusammen, die natürlich ein Interesse an Gemeinschaft haben, aber jeder hat ja eine andere Vorstellung von Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass jeder die Nähe und die Distanz auch wahren kann, die er braucht. Und die Erwartungshaltung an so ein Projekt und an die Gemeinschaft nicht zu groß ist. Also es ist ja wie in Gruppenprozessen, es gibt immer die, die eher die Sozialen sind, die Gemeinschaft zusammenhalten, die aktiv sind und eher die, die sich zurückziehen. Und es gibt Lebensphasen, wo es unterschiedlich ist. Die Möglichkeit wird über so ein Projekt geschaffen und was die Leute daraus machen oder wie sie das gestalten, das ist dann ihnen überlassen. Aber letztendlich ist es in den meisten Projekten, die ich kenne, so, dass auch die Skeptiker oder die, die sich aus anderen Beweggründen so ein Projekt anschließen, also individueller Wohnraum oder Ökologie oder günstiger, also es gibt ja noch viele andere Argumente für gemeinschaftliches Bauen, dass die dann aber auch die mitgrößten Verfechter dieses Gemeinschaftsgefühls sind, also die Gemeinschaft, die wächst zusammen über so einen Planungsprozess. Man verbringt ja viel Zeit und trifft viele Entscheidungen miteinander.
Ich habe jetzt ein Interview vor mir mit einer Bewohnerin, die nicht in einer Baugemeinschaft wohnt und die sich das eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen kann aufgrund ihrer Lebenssituation, dennoch aber glücklich ist, in der Nähe von Baugemeinschaften zu wohnen. Ich spreche jetzt mit Frau Reier, die in einem Townhouse, Einfamilienhaus im Steingau-Quartier lebt.
Ja, der Gernot hat erzählt, da hat eine Familie ihr Einzelbaugrundstück zurückgegeben und wir so, jetzt wird es interessant. Mhm. Bauen in Kirchheim, in Innenstadtlage, super.
Frau Reier schätzt auch die Dichte und die vielen Menschen und das Lebendige im Quartier. Miteinander planen konnte sie sich nicht so gut vorstellen und erklärt uns jetzt, woran das lag.
Ich finde das total toll, dass Menschen sich bereit erklären, in der Gemeinschaft so ein Mehrfamilienhaus zu bauen. Wir waren einfach nur in einer Phase unseres Lebens, wo ich diesen hohen, also ich schätze ihn nur relativ hoch ein, ich habe es ja selber nie erlebt, das unterstelle ich den Baugruppen jetzt einfach mal, dass die einen relativ hohen Abstimmungsaufwand haben untereinander und ganz viele Kompromisse gefunden werden. Und wir waren einfach in einer Phase unseres Lebens, wo wir uns das nicht hätten vorstellen können.
Wie genau. Also, wenn wir das so hören, dass es in dieser gemeinschaftlichen Planung eine hohe Kompromissbereitschaft geben muss, einen hohen Zeitaufwand auch bedarf, da fragen wir uns doch, wie finden sich denn diese Menschen eigentlich, die dazu bereit sind? Gernot Pohl, ihr habt mit einer Stadthausbörse gearbeitet. Was können wir uns darunter vorstellen? Wie lief das ab?
Wir haben ja von Seiten der Stadt 8 Stadthausbörsen veranstaltet. Bei diesen Stadthausbörsen, das waren offene Formate. Zu Beginn dieser offenen Formate haben wir das Projekt vorgestellt, wie das vonstatten geht, wie die offene Konzeptvergabe, dass sie sehr niederschwellig ist, dass man sich auch ohne großen Geldeinsatz da bewerben kann bei der Stadt. Und also Projekt erklärt und jeder Architekt, jeder Bauträger, jede Bank, die die Angebote machen wollte, hat einen kleinen Stand bekommen und dann ging das kreuz und quer. Am besten eignen sich eigentlich Leute, die gerne miteinander ein Bier trinken und so auch politisch möglichst auf einer Wellenlänge so halbwegs sind, aber nicht zu viele Erwartungen aneinander haben, weil dann kann es nur besser werden. Dann hat es die entsprechende Grundlage und kann wachsen.
Aber ihr habt letztendlich bei diesen Stadthausbörsen eure Erwartungshaltung auch klar gemacht. Ich weiß noch, einer deiner ersten Sätze, von denen ich so begeistert war, dieses, wenn ihr in einer schönen Stadt leben wollt, müsst ihr auch was Schönes zurückgeben.
Müsst ihr ja auch, müsst ihr euren Beitrag dazu leisten, genau.
Liebe Frau Tangel-Langfeld, wie haben Sie denn den ganzen Vorlauf, die Planung mit Stadtbörsen und Treffen in den Baugruppen, wie haben Sie das erlebt? Wie ging es Ihnen damit?
Also ich fand die Idee, so ein neues Quartier entwickeln zu sehen und zu spüren. Ich habe viel zum Thema Beteiligung gemacht. Da waren wir dann auch schon beruflich ja auf solchen Veranstaltungen. Und dann so mittendrin zu sein sozusagen und zu sehen, so ein Quartier tatsächlich von innen mitgestalten zu können. Ich fand den Prozess mega spannend. Ich war aber auch tatsächlich heilfroh, dass Christoph gesagt hat, er macht diesen ganzen technischen Teil, weil für mich war es nicht so richtig überschaubar, was kommt denn alles auf uns zu. Also eine Eigentumswohnung, die kann ich mir angucken und da kann ich durchlaufen und dann sehe ich, wie die aussieht. Und dann kann ich einen Preis bezahlen und weiß es. Das sind ja alles hier Dinge, die man nicht weiß. Wir wussten ja am Anfang nicht, wie die Fassade unseres Hauses wird.
Wie lange hat denn der Prozess gedauert und was war da so besonders spannend für Sie?
Also 4 Jahre, ziemlich genau. Von der ersten Idee, ich habe die Antwort, du hast nämlich geschrieben, haben wir Interesse? Ich habe die Mail von Gernot weitergeleitet. Also tatsächlich fand ich am spannendsten, dass sowas funktionieren kann. Also was man alles entscheiden muss. Also Dinge, die also jetzt ich technisch sowieso nicht verstehe. So. Aber von dem ersten Grundstein, keine Ahnung, vom Ausheben der Grube und alles im Grunde gemeinsam zu entscheiden. Als Bauherr sonst kann ich ja gucken, was mache ich jetzt hier für meine Fugenfarbe oder. Und tatsächlich das alles, jedes Einzelne, das Bewerten der Wohnungen, wie wird die Fassade, wie werden die Materialien, wie wollen wir unseren Gemeinschaftsraum ausgestalten. Also die Frage auch, welches Konzept wollen wir denn gemeinsam haben? Und das mit Menschen, die wir zwar kennen, aber nicht als Freundeskreis kennen. Das war für mich auch nochmal, ich hätte, glaube ich, nicht mit engen Freunden das machen wollen.
Und die wir kennengelernt haben.
Und die
also wir kannten nur den Gernot und eine Mitbewohnerin, die kannten wir vorher. Die anderen haben wir alle kennengelernt im ganzen Prozess. Und es gab auch dann noch einmal ein Hin- und Herwechseln. Aber die Gruppe, die jetzt da ist, war fast von Anfang an so da, wie sie war.
Und wie haben Sie diese Diskussionen empfunden in der Gruppe, dieses, wir müssen uns jetzt auf einen Punkt einigen, wie das Treppenhaus aussieht oder der Vorgarten oder die Stellplätze. Mhm. Wie haben Sie diese Diskussionen empfunden?
Also wir hatten ja eine Projektsteuerin, also es war eine der wirklich auch richtigen Entscheidungen, Architekt ja ohnehin, aber auch eine Projektsteuerin zu haben, die ist schon mal den formalen Rahmen Erst war schon die Idee, ob ich das dann in der Moderation leisten kann. Man wächst ja zusammen sozusagen. Mit jeder neuen Entscheidung gewinnt man auch eine Art von Sicherheit. Und ich glaube, das Wesentliche daran war, dass wir sehr schnell gemerkt haben, dass wir alle kompromissbereit sind. Also dass keiner von uns an irgendwas hängt, also klebt, weil hängen schon. Also war schon deutlich, welche Vorlieben jemand hatte und was enorm wichtig war. Aber es gab ganz wenig wirkliche absolute Must-Haves. So, für uns war das beispielsweise der Aufzug einfach. Wenn wir gesagt haben, wir wollen hier bis zum Schluss und dann ist uns einfach der Aufzug wichtig. Und jedes Mal, wenn man im Grunde mit seiner eigenen Position in Anführungszeichen verloren hat, war man sicher, dass das nicht immer so ist. Also dass am nächsten Punkt jemand anderes dann einen Schritt zurückgeht und sagt, ich hätte zwar eigentlich gern lieber Jalousien und nicht diese Flächenvorhänge. So, genau. Und dann zu sagen, also gut, dann trete ich da zurück.
Liebe Nathalie, lieber Matthias, was uns jetzt noch interessiert, ist natürlich, wie arbeiten denn eigentlich die zukünftigen Bewohnerinnen mit den Planungsprofis zusammen? Wie klappt das denn, dieses Zusammenspiel Gemeinschaft und Profi?
Ihr habt gestern in der Fortbildung gesagt, dass man durch die Bewerbung mit den Konzepten, anhand der Konzepte und vielleicht dann auch noch ergänzend durch Gespräche mit den Gruppen schnell merkt, zu wem passt das, wo klappt das oder wo hat das Aussicht auf Erfolg und wo weniger, und dass das auch so eine Art Sieb ist, wo man nochmal so durchrasselt. Wonach genau wird das dann festgemacht? Also wie wird da entschieden?
Man merkt sehr schnell, wer das Konzept gemacht hat, ob das wirklich die Gruppe gemacht hat oder der Profi, oder also wie das Zusammenspiel auch zwischen den verschiedenen Experten ist. Also das sind immer so Themen, also welche Rolle hat die Gruppe in diesem Gespräch und was weiß sie auch von dem Projekt? Das finde ich ist sehr ausschlaggebend, und Projekte, die gut funktionieren, da ist das einfach ein Zusammenspiel und das spürt man dann auch.
Okay. Also es sollte nicht nur der Profi geschrieben haben,
verstehe ich. Das fände ich nicht so gut. Okay. Also.
Aber der Profi muss genauso dabei sein. Ja. Also wir machen das in den Bewerbungsgesprächen so, dass wir einen Teil der Fragen, also nicht vorher, an die Gruppen geben und die als Testfragen nehmen. Und daran sieht man dann schon auch im Grunde an den Reaktionen, wie gut die Gruppe ist und wie hoch die Realisierungssicherheit ist. Bei uns ist natürlich ein Vorteil, wir haben halt 20 Jahre Baugemeinschaft selber hinter uns und kennen relativ viel.
Aber ist es nicht für, ich sage jetzt mal, Interessierte und Neuankömmlinge oder positiv Denkende, die da jetzt rein wollen, nimmt es nicht so ein bisschen Engagement, wenn man hört, es braucht ganz schön lange in der Vorbereitung. Ich habe jetzt gestern so mitgekriegt, 4 Jahre. Das ist das eine. Und dann höre ich jetzt auch noch, im Grunde genommen ist ja wie eine Prüfung. Ne? So eine Bewerbung ist wie eine Prüfung. Schreckt das nicht bestimmte Menschen auch ab?
Ja, bestimmt. Ja, aber es gibt auch immer die, die letztendlich die Gestalter sind, die was wollen, die genau darin den Vorteil sehen. Und dann gibt es immer die, die mitmachen. Die kommen dann vielleicht auch erst später. Die Gruppen sind ja auch nicht voll bei der Bewerbung. Also da kann man eben auch Menschen, die sagen, das ist mir jetzt zu unsicher oder das kann ich mir noch nicht vorstellen, die können dann einfach in einer späteren Phase einsteigen, wenn ein Projekt schon eine gewisse Reife hat und man sich mehr vorstellen kann. Also jeder Mensch ist unterschiedlich und das bietet es auch. Dann haben die auch nicht so einen langen Prozess. Und ich kann es ja aus der eigenen Erfahrung sagen, wir haben auch gedacht, oh Gott, das dauert so lang, diese Zeit verrast. Also plötzlich ist das Haus fertig. Also ich sage es jetzt mal so, weil man ist auch sehr beschäftigt als Gruppe. Ja, also es ist nicht so, dass man, also man hat ja schon viel Entscheidungen zu treffen und dann vergeht die Zeit einfach auch wirklich schnell, muss ich echt sagen.
Ja, Christine, jetzt sind wir ja in Steingau-Quartier gefahren, unter anderem auch mit der Vorstellung, dass dieses Quartier ganz vielfältig ist. Nicht nur, was die Nutzungen angeht und die verschiedenen Gebäude angeht hier im Quartier, sondern vor allem auch die Bewohnerschaft. Wir sind beide ein bisschen überrascht, sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich, dass es nicht so vielfältig ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Fragen wir nochmal unsere externen Fachleute, wovon hängt es ab, dass diese Quartiere tatsächlich auch durchmischt werden in der Nutzerinnenstruktur, und woran liegt es vielleicht auch, dass es ein bisschen homogener bleibt?
Wie durchmischt sind denn die Projekte wirklich? Oder ist man da nicht doch wieder in so einer vielleicht zwar anders denkenden Blase, aber doch auch wieder in irgendeiner Blase angekommen?
Es gibt solches und solches, würde ich in Tübingen sagen. Mhm. Also wir haben Projekte, die sind absolut homogene Menschen. Mhm. Wir haben aber beispielsweise auch ein Projekt gemacht, wo wir praktisch vom Schulleiter, von einer Redakteurin Stuttgarter Zeitung bis hin im Grunde zum Ausfeger und einer Reinigungskraft hatten, beide auch noch Analphabeten, also wo wir praktisch eine Spanne von Leuten hatten. Es waren insgesamt, glaube ich, bei den 34 Wohnungen 8 verschiedene Nationen, wo das im Grunde sich völlig aufgelöst hat.
Ist das ein Einzelfall oder findet man
nein,
das häufig?
Nein, das findet man in Tübingen in den späteren Projekten häufig. Also anfangs war es ganz klar im Grunde die akademische Familie, die Wohnraumnot hatte. Und parallel dazu gab es aber Menschen aus dem Ausland, die gar nicht wussten, dass sie Baugemeinschaft haben. Die haben einfach ein Haus gebaut, auch viel mit Eigenleistung. Und dann im Grunde nach 10 Jahren Baugemeinschaft hat sich das eigentlich überlagert und da haben die Leute gar nicht mehr so geguckt, ist das jetzt meine Zielgruppe, sondern passt das Projekt, passt die Art zu mir und sind da sehr offen rangegangen.
Also in München ist es ja ganz anders, da sind die Projekte von Haus aus auch einkommensgemischt, weil das die Stadt vorgibt und insofern sind es schon sehr heterogene Gruppen, wo man auch ja, Leute kennenlernt, die man in seinem normalen Leben einfach gar nicht kennenlernen würde und das bereichert auch und es gibt zwar schon auch Konflikte, aber grundsätzlich wird die Mischung eben, also sowohl Altersmischung als auch Einkommensmischung, Mischung der Herkunft auch schon als Bereicherung empfunden, weil sich da ganz neue eben Kontakte und auch Freundschaften finden.
Jetzt habt ihr beide ja mehrjährige, jahrzehntelange Erfahrung in Baugemeinschaften, im eigenen Leben und auch im Beraten. Erkennt ihr irgendwie so regionale Schwerpunkte, wo Konzeptvergaben gut laufen, in Groß-, in Mittelstädten? Also jetzt sind wir ja hier in einer Kleinstadt. Hier ist es super gelaufen als Vorzeigeprojekt, aber gibt es sowas wie einen Überblick und könnt ihr sagen, ja, in bestimmten Regionen läuft es gut oder da läuft es weniger gut? Hintergrund meiner Frage ist, liegt es manchmal auch daran, dass wir das noch nicht genügend betreiben, dieses gemeinschaftliche Wohnen, dass wir immer noch von der Einfamilienhausvilla träumen und einige sich da nicht so reintrauen?
Das würde ich eigentlich mit Nein beantworten. Also uns erreichen ganz viel auch Fragen nach solchen Projekten aus Gebieten, wo man das gar nicht denkt, aus dem ländlichen Raum und so weiter und so fort. Wir können das gar nicht bearbeiten. Ich glaube, dass einfach in einem Teil der Gesellschaft schon das Thema angekommen ist. Gerade auch bei den älteren Menschen, die die Familienphase praktisch hinter sich gelassen haben und eigentlich es besser machen wollen, als ihre Eltern ihr Alter nochmal in die Hand nehmen. Da, glaube ich, ist es so, dass dieses Bewusstsein da ist, in einem Teil der Gesellschaft und weit verbreitet ist das, aber es braucht praktisch auch eine Politik und eine Verwaltung, die die Möglichkeiten bietet. Es hilft ja nichts, dass die Ideen da sind, wenn die Grundstücke nicht da sind. Und da gibt es teilweise Gemeinderäte, die ihre Verwaltung dazu auffordern, in der Richtung halt zu denken und wo man merkt praktisch, dass die Verwaltung es bremst, weil sie den zusätzlichen Aufwand deutet.
Ich würde das ein bisschen anders sehen. Also ich glaube, die Region in Baden-Württemberg oder die Regionen sind unterschiedlich. Es gibt schon sehr viel ländlich geprägte Regionen, wo es eine große Skepsis gegenüber gemeinschaftlichem Wohnen gibt. Die ändert sich aufgrund der Wohnungsnotsituation. Vor allem, also gar nicht unbedingt für Baugemeinschaften im Eigentum, aber auch da jetzt vermehrt wieder, also als Alternative zum Einfamilienhaus, verdichteteres Bauen, aber vor allem im Geschosswohnungsbau, im Mietbereich, im genossenschaftlichen Bereich sehen wir eine große Aufgeschlossenheit, weil die letztendlich Probleme lösen können in Kommunen, die die Kommune für sich nicht lösen kann und mit dem Investor auch nicht lösen kann. Eben Wohnraum zu schaffen für ältere Leute, vielleicht sogar mit einer Demenz-WG und irgendwelchen räumlichen Angeboten für die Ortsgemeinschaft und so ein neues auch Zentrum bildet. Also solche Konzepte sind schon im Vormarsch, sage ich jetzt, gewesen, bevor Zinsen und Baukosten so extrem gestiegen sind. Und wir hoffen auch, dass wir da wieder zurückkommen. Ja. Mhm.
Dazu braucht es auch die Bereitschaft, in einer dichten Siedlung, in einem dichten Quartier zu wohnen. Und dazu noch einmal die Einschätzung einer Bewohnerin hier vor Ort im Steingau-Quartier.
Naja, wir kamen ja aus dem dicht besiedelsten Quartier Europas, glaube ich, der Stuttgarter Westen, wenn ich es richtig weiß. Zumindest war er das irgendwann mal. Ich kann mir vorstellen, dass es immer noch ist. Von daher waren wir ja Dichte schon gewohnt, aber Dichte sorgt ja für kurze Wege. Nur dann, wenn viele Menschen auf wenig Raum wohnen, haben wir genug Nachfrage für verschiedene Angebote. Und wenn wir die vielen Angebote haben wollen und wir wollen nicht nur in einem Supermarkt einkaufen können, sondern in dreien, oder wir wollen gerne auch noch einen Wochenmarkt und wir wollen noch Klamottenläden und keine Ahnung, was wir gerne noch alles hätten und einen DM und einen Rossmann und sonst noch was, dann brauchen wir Dichte. Das funktioniert nicht. Also man kann nicht auf dem Land leben, in seinem Fachwerk Bauernhaus mit weiß ich wie viel Gras drumherum und sich dann beschweren, dass es keinen Supermarkt mehr gibt. Also,
oder der Bus nicht fährt.
Oder der Bus nicht fährt, genau. Also das ist halt die Konsequenz davon. Ein Alltag ohne auf motorisierte Einzelverkehr angewiesen zu sein, ist wahnsinnig gewinnbringend.
Matthias, wenn du jetzt auf deine 25 Jahre zurückguckst, Baugemeinschaftsverfahren begleitet, worauf bist du besonders stolz? Oder gibt es ein Projekt, wo du sagst, hey, das haben wir gut hingebracht?
Die Frage konnte ich neulich schon mal nicht beantworten, weil es das so eigentlich nicht gibt. Ich habe dann nach etwas Zögern sie beantwortet mit dem Steingauer Quartier. Also da bin ich eigentlich stolz, damit dran gewirkt zu haben. Genau, also das ist für mich eigentlich das Beste mit gewesen, diese Konzeptvergabe und die Baugemeinschaften damit in die Fläche zu bringen und das eigentlich zu einem wohnungspolitischen Werkzeug mit einer größeren Allgemeingültigkeit zu machen.
Super, super. Ja. Nathalie. Wie geht's dir?
Und worauf bist du besonders stolz?
Ja, das ist tatsächlich auch eine schwierige Frage, weil die berufliche Vergangenheit ja schon so vielfältig auch ist. Vielleicht bin ich besonders stolz, dass wir es in meiner Heimatstadt München geschafft haben, dass Wohnprojekte ein fester Bestandteil der Wohnungspolitik sind. Also wir nicht alleine, sondern viele haben dazu beigetragen, dass in München 40% der städtischen Grundstücke an gemeinschaftliche Wohnprojekte vergeben werden und dass das auch nicht in Frage gestellt wird. Unsere Beratungsstelle wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Ja, also das macht mich stolz, aber es freut mich vor allem, dass es in München einfach ein wohnungspolitisches Thema ist und bleibt, das auch für die Stadt wichtig ist und die das auch unterstützen, ja, als Beitrag zum bezahlbaren Wohnraum in München. Ja.
Habt ihr denn so Tipps und Tricks für diejenigen, die Interesse hätten, eine Baugruppe zu gründen? Wie geht man da eigentlich vor oder was wären so die ersten Schritte, wenn man jetzt Interesse entwickelt an dieser Wohnform? Was muss man tun?
Das ist aus meiner Perspektive sehr unterschiedlich, lokal sehr unterschiedlich. Es ist in einer Stadt, die Grundstücke praktisch in Konzeptvergabe gibt, sehr einfach auch eine Baugemeinschaft zu gründen oder eine Initiative zu gründen, weil da natürlich einfach der Zeitrahmen, ein Grundstück zu bekommen, absehbar ist. Es ist generell in der Gründungsphase wichtig, nicht im Grunde zu hohe Ziele zu haben, realistisch zu bleiben und vielleicht auch, also gerade wenn kein Grundstück da ist, wenn ein Kostenrahmen nur so grob rumschwirrt, nicht im Grunde alles wünschen, was man will und weil man als Gruppe praktisch auch keinen irgendwie sagen will, also das finde ich jetzt nicht so gut, im Grunde so eine eierlegende Wollmilchsau zu produzieren, sondern auch sagen, also uns ist das und das als Kern wichtig und Möglichkeiten und wünschenswert wäre das und das.
Ja, ich würde noch ergänzen, die meisten Gruppen, die wir so kennen, wir beraten ja in München auch in der Mitbauzentrale genau Menschen, die gemeinschaftlich zusammen bauen wollen, die scheuen sich davor, professionelle Hilfe anzunehmen oder professionelle Unterstützung anzunehmen, weil das natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Und es ist aber ein Wesen, eine Gruppe funktioniert eigentlich nur, wenn Verbindlichkeit da ist. Also dieses frühe sich committen auf bestimmte, wie der Matthias sagte, bestimmte Ziele, aber auch das committen, sich zu konstituieren als Verein oder GbR und da auch Gelder einzulegen, damit man eben professionelle Unterstützung auch beauftragen kann, gerade vielleicht auch für so eine Phase, wo man gemeinsam ein Konzept findet, wo man auch gemeinsam mit unterschiedlichen Rollen und Erwartungen sich auseinandersetzt, finde ich ganz essentiell. Da wird sehr gerne gespart, aber vielleicht auch an der falschen Ecke gespart, weil je kleiner Projekte sind, und hier in Kirchheim sind die Projekte klein, dann sind es wenige Leute, die aufeinandertreffen. In größeren Projekten ist es einfacher, auch wie Gleichgesinnte zu finden und Menschen, die eine gleiche Meinung oder Vorstellung haben, da hat man mehr Ausweichmöglichkeiten. In einem kleinen Projekt ist man doch sehr aufeinander angewiesen, auch in der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft sollte auch gepflegt oder aufgebaut werden. Das funktioniert nicht immer selbstverständlich.
Super, vielen Dank euch für das Gespräch.
Ja, vielen Dank euch und auch allen anderen, mit denen wir hier Gespräche führen konnten, die uns die Innensichten und Hintergründe zum Entstehen und Leben im Steingau-Quartier erzählt haben. Das war für uns wirklich eine Bereicherung zu dem, was wir, wenn wir Planenden sind, doch eher immer die Publikationen dazu lesen und Vorträge hören, aber das war hier eine runde Sache und der Dank gilt natürlich von unserer Seite insbesondere ans ISW, das uns ermöglicht hat, die Kontakte zu den Referentinnen aufzunehmen, mit Teilnehmenden zu sprechen und natürlich insbesondere an Gernot Pohl, der uns weitere Kontakte ins Quartier ermöglicht hat.
Ja, dem Dank schließe ich mich an. Es war ganz toll für uns, jetzt wirklich auch mal vor Ort zu sein, das Quartier vor Ort erkunden zu können. Sehr bereichernd dann eben auch um diese Kontakte und Gespräche. Und da möchte ich vor allem allen danken, die uns an ihre Esstische eingeladen haben, zu Kaffee oder Tee, teilweise sogar noch uns mit Kuchen motiviert haben. Dafür ganz großer Dank von unserer Seite, dass wir diese multiperspektivische Reportage so durchführen konnten. Und ein ganz besonderer Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen von Urbane Transformation, Henriette Friehe und Katharina Stommel, die fast 7 Stunden Interviewmaterial ausgewertet haben und dann eben im Schnitt dann auch technisch dieser Reportage umgesetzt haben.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun am Schluss angekommen und möchten uns noch auch ganz herzlich bedanken, dass Sie immer wieder einschalten und bei der Stadtreederei dabei sind. Über ein Feedback zu dieser ersten Reportage würden wir uns sehr freuen, wenn Sie auf die Websites von Südlicht, Urbane Transformation oder dem ISW gehen, finden Sie unsere Kontaktdaten. Schreiben Sie gerne, wie Sie diese Reportage fanden und wir freuen uns schon wieder bald mit Ihnen hier on board zu sein. Nun aber wünschen wir erstmal eine gute Sommerzeit. Wir machen auch ein wenig Pause und hören uns im Spätsommer bis Herbst wieder. Alles Gute, vielen Dank und tschüss.